Genau. Amen.
Ja, Amen.
Ja, Herr, wir danken dir, Herr Jesus, für dein Sprechen in dieser Konferenz bisher.
Amen.
Herr, wir beten auch, dass du auch heute Morgen direkt zu uns redest, Herr. Ja, du bist ja der, aus dessen Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht. Lass dieses Schwert, lass dein Wort in unser aller Herzen eindringen, Herr. Ja, wir geben dir unsere Herzen heute Morgen, Herr. Wir möchten alles ablegen, Herr Jesus. Und uns ganz frei machen, um dein Wort zu empfangen.
Amen.
Herr, gib uns auch ein Ohr zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt.
Amen.
Amen. Amen. Ja, lobe den Herrn für sein Sprechen bisher in dieser Konferenz. Mir scheint, der Herr nimmt kein Blatt mehr vor den Mund, wenn er zu uns redet. Er redet wirklich Klartext zu uns. Und das ist auch so gut, ja. Das war auch unser Gebet vor dieser Konferenz. Herr, rede klar und deutlich zu uns. Nicht durch die Blume, nicht irgendwie noch nett oder so, sondern wirklich so, wie es ist. So wie der Herr auch zu den Sendschreiben, zu den Gemeinden, den Sendschreiben geredet hat, soll er auch zu uns heute reden. Denn der Herr kommt wirklich bald. Es ist nicht mehr die Zeit, noch viel schöne Worte und gemütliche Worte zu hören, sondern wir möchten vom Herrn hören, was er auf dem Herzen hat. Und auch Buße tun. Ja, der Herr ruft uns heute wirklich zur Buße. Damit wir uns vorbereiten können auf sein baldiges Kommen, ja, und nicht mehr viele Umwege machen und nicht mehr viel Zeit verlieren. Daher danke ich dem Herrn für sein klares Wort bisher, was wir gesehen haben, ja, über ihn selbst, über Ephesus und auch über Smyrna gestern Abend. Lobe den Herrn, ja, dass er so klar zu uns redet. Und auch heute Morgen kommen wir zu dem Sendschreiben in Pergamon und wir beten, dass der Herr direkt zu uns redet. Amen. Können die Brüder mal das Sendschreiben vorlesen? Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Offenbarung 2, 12 bis 17.
Und Boten der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo des Satans Thron ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch nicht in den Tages meines Zeuges Antipas, meines Treuen, der bei euch getötet wurde, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die an der Lehre Biljams festhalten, welcher den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Tue also Buße, wenn aber nicht, werde ich schnell über dich kommen und werde Krieg gegen dich führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als der ihn empfängt.
Amen. Amen. Halleluja. Amen. Und dem Boten der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Amen. Wir haben gestern über die Leiden gehört. Und in Pergamon geht es auch weiter mit den Leiden. Der Herr stellt sich vor als der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Warum braucht die Gemeinde in Pergamon so einen Christus? mit einem scharfen, zweischneidigen Schwert. Wenn wir die Geschichte anschauen, dann zeigt uns Smyrna die Strategie, die der Teufel am Anfang des Gemeindelebens gewählt hat. Wir haben das gestern Abend auch gelesen in Offenbarung 2, Vers 10. Der Teufel heißt es dort. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet 10 Tage Trübsal haben. Der Weg, den der Teufel am Anfang des Gemeindelebens und in den ersten Jahrhunderten gewählt hat, um die Gemeinde Christi zu zerstören, war die Verfolgung. Und er hat den Heiligen in der damaligen Zeit viel Leid und Trübsal bereitet. Und den Anfang davon sehen wir sogar schon gleich in der Apostelgeschichte. Gleich am Anfang, als die Gemeinde hervorgekommen ist, nachdem der Herr aufgefahren war und den Heiligen Geist ausgegossen hat am Pfingsten, die Gemeinde ist hervorgekommen und es hat nicht sehr lange gedauert, bis die Verfolgung anfing. Das war Satans Strategie in der Anfangszeit. Doch der Teufel hat mit der Zeit gemerkt, dass diese Strategie nicht nur nicht funktioniert hat, sondern kontraproduktiv war. Je mehr er die Gemeinde verfolgt hat, desto mehr hat sie sich ausgebreitet und ist gewachsen. So, irgendwann, und das ist die Zeit von Pergamon in der Geschichte, hat der Teufel seine Strategie geändert. Er hat gemerkt, wenn er die Gemeinde weiter verfolgt, dann irgendwann ist die ganze Welt voll von der Gemeinde. Also hat er etwas geändert. Und zu dieser Zeit von Pergamon im 4. Jahrhundert nach Christus, da hat plötzlich die Verfolgung aufgehört und die Gemeinde des Herrn wurde zur Staatsreligion gemacht. Das ist erstaunlich. Bis zu dieser Zeit wurden sie verfolgt und getötet und ins Gefängnis geworfen. Und die, die an den Herrn geglaubt haben, sie waren Verachtete, Verfolgte. Aber dann plötzlich zu dieser Zeit, wir haben ja aufgeschrieben auf der Gliederung unter A, die Zeit beginnend mit Konstantin dem Großen, dann wurde der christliche Glaube zu einer Staatsreligion gemacht. Und plötzlich war jeder, der dort lebte damals, im Römischen Reich zu der Zeit, war plötzlich ein Christ. Und die, die bis eben noch Verfolgte und Verachtete waren, waren plötzlich die Privilegierten und die Anerkannten. Und das war wirklich ein Strategiewechsel vom Teufel. Und dieser Strategiewechsel hat dazu geführt, dass die Gemeinde des Herrn, die eigentlich aus der Welt herausgerufen wurde, plötzlich mit der Welt verbunden wurde. Deswegen haben wir geschrieben, Pergamon, es bedeutet einerseits erheben, denn der Glaube an den Herrn, der christliche Glaube, wurde zu einer Staatsreligion erhoben. Das Wort bedeutet aber auch heiraten, denn durch dieses Erheben hat die Gemeinde des Herrn sozusagen die Welt geheiratet. Sie war plötzlich eins mit der Welt, verbunden mit der Welt. Und das war wirklich gar nicht so dumm, ja, vom Teufel. Diese Strategieänderung war gar nicht so dumm. Denn jetzt war plötzlich kein Leiden mehr da und keine Trübsal, sondern die Anerkennung der Welt. Und das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. So, Pergamon zeigt uns die Gemeinde, die mit der Welt verbunden wurde. Und das ist nur die Einordnung in der Geschichte. Das ist aber nicht unser Fokus an dieser Konferenz. Der Fokus an dieser Konferenz ist nicht, die Kirchengeschichte anzuschauen. Das ist nur eine kleine, kurze Hilfe für uns, damit wir es einordnen können. Der Fokus ist zu sehen, was hat der Herr uns heute damit zu sagen? Denn Die Gemeinde von Pergamon ist nicht Vergangenheit. Es ist nicht Geschichte und abgehakt. Dieses Problem von Pergamon betrifft uns heute sehr stark. Denn der Feind hat nie aufgehört, diese Strategie zu verfolgen. Die Gemeinde des Herrn mit der Welt zu verheiraten. Und wenn wir mal im Wort sehen, was die Gemeinde eigentlich ist, dann muss uns bewusst werden, wie schwerwiegend und wie schrecklich diese Vermischung mit der Welt ist. Viele von uns wissen wahrscheinlich, dieses Wort Gemeinde bedeutet die Herausgerufene. Die Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die Gott aus der Welt herausgerufen hat. Er hat sie herausgerufen. Wie damals zur Zeit, als das Volk Israel in Ägypten war. Ägypten ist ein Bild auf diese Welt und das Volk Israel war dort mitten in Ägypten gefangen. Und was hat Gott gemacht? Gott hat sie herausgerufen. Er hat sie herausgeholt. Er hat sie weggebracht von diesem Bereich der Welt, um sie in ein gutes Land zu bringen. Und das ist ein wunderbares Bild für das, was Gott und der Herr Jesus Christus heute macht mit jedem Gläubigen. Durch den Glauben und durch die Taufe sind wir herausgerettet aus der Welt. Die Gemeinde ist die Herausgerufene. Und sie soll in dieser Welt, die voller Finsternis ist, ein goldener Leuchter sein. Das heißt, die Gemeinde des Herrn soll ganz anders sein als diese Welt. Ganz anders. Sie soll ein starkes und klares Gegenzeugnis sein. So sollte es sein. Aber jetzt hat der Feind es geschafft, dass die Gemeinde plötzlich mit der Welt verbunden, vermischt und sogar verheiratet wird. Das ist wirklich nicht gut. Dann ist der Leuchter auch dahin, wenn die Gemeinde mit der Welt verbunden wird. Und deshalb braucht die Gemeinde in Pergamon unbedingt Christus als den, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Der Herr stellt sich hier nur sehr kurz vor. Er nennt nur eine einzige Eigenschaft, die diese Gemeinde jetzt braucht. Und das ist der mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert. Warum? Weil der Herr in einer Gemeinde, wo es schon Vermischung mit der Welt gibt, wieder schneiden und scheiden muss. Es muss eine klare Scheidung geben zwischen der Gemeinde des Herrn und der Welt. Diese Welt ist irdisch, die Gemeinde des Herrn ist himmlisch. Die Welt ist in Finsternis, die Gemeinde des Herrn ist ein Licht für diese Welt, ist ein goldener Leuchter. Diese Welt ist im Tod, ist voller Tod. Die Gemeinde des Herrn ist in Auferstehung, lebendig. Da gibt es eine klare Scheidung und Grenze zwischen der Gemeinde und der Welt. Und auch wir brauchen heute Christus als den, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und wir sehen in Offenbarung 1, das haben wir am Donnerstagabend gesehen, noch ein wichtiges Detail über dieses scharfe, zweischneidige Schwert. In Offenbarung 1, Vers 16, in der Mitte heißt es, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. So, dieses Schwert hat der Herr nicht etwa in seiner Hand, wenn er zur Gemeinde in Pergamon kommt, sondern dieses Schwert geht aus seinem Mund hervor. Und aus Hebräer 4, Vers 12 wissen wir, was dieses Schwert genauer ist. Lass uns Hebräer 4, Vers 12 lesen. Hebräer 4, Vers 12, können das die Brüder nochmal vorlesen? Oder soll ich selber vorlesen?
Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark und vermag die Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen.
Amen.
Amen. Danke.
Amen. Ja. Dieses Schwert, das aus dem Munde des Herrn geht, ist das Wort Gottes. An weiteren Stellen in Offenbarung sehen wir auch, wie der Herr sogar diesen Namen trägt, das Wort Gottes. Und hier sagt uns das Wort in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und scharf. Und da müssen wir uns fragen, hat das Wort Gottes in mir, in meinem Herzen, alle diese drei Wirkungen? Ich glaube, mit lebendig sind wir alle noch ganz einverstanden. Und ich denke, die meisten von uns haben die Gewohnheit, wenn sie das Wort Gottes lesen und damit beten und den Herrn darin essen, dass sie die Haltung haben, sie möchten Leben bekommen. Und wir beten auch oft, und es ist gut so. Herr, mach mich lebendig durch dein Wort. Gib mir Leben in deinem Wort. Und der Herr hat auch gesagt, die Worte, die ich geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber das ist nur der erste von drei hier. Hier steht, das Wort Gottes ist auch wirksam. Ist das Wort Gottes in meinem Herzen wirksam? Das ist eine wichtige Frage. Es ist fein und schön und wichtig, dass es uns Leben gibt. Aber es muss auch in uns wirken. Ja, das Wort, das der Herr zu uns redet, muss in uns wirken und uns zur Buße leiten, wie wir schon gehört haben, und eine Veränderung in uns bewirken. Wenn der Herr redet und wir so lebendig sind, aber nichts ändert sich bei uns. Wir gehen nach dieser Konferenz nach Hause, beziehungsweise wir sind ja schon alle zu Hause, und es hat sich nichts bei uns geändert. Dann war es nicht wirksam. Und dann hat es am Ende sogar das Ziel und die Wirkung verfehlt. Nein, das Wort Gottes, das der Herr zu uns redet, als dieses scharfe, zweischneidige Schwert, es muss auch in uns wirken und eine Änderung bewirken. Ja, und das Dritte ist, hier steht, es ist scharf. Das Wort Gottes ist scharf. Sogar schärfer steht hier als jedes zweischneidige Schwert. Und in dieser Eigenschaft der Schärfe heißt es hier weiter, dringt es durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Wie sehr kann das Wort Gottes bei jedem von uns durchdringen? Das ist eine wichtige Frage. Und das hängt sehr von meinem Herzenszustand ab. Wie sehr das Wort Gottes bei mir durchdringen kann, hängt von meinem Herzen ab. Und wenn es nicht durchdringen kann, dann lag es nicht am Schwert, dass es zu stumpf war. Ich glaube, das Schwert des Herrn ist schon scharf genug. Aber wenn mein Herz so hart ist wie ein Stein und so undurchdringlich und so fett geworden und so unbeweglich, dann kann der Herr selbst mit dem schärfsten Schwert kommen, es wird nicht durchdringen. Deswegen müssen wir lernen, unser Herz weich zu machen vor dem Herrn. Und auch an dieser Konferenz. Der Herr hat bisher ein ziemlich scharfes Wort zu uns geredet. Und er wird es sicherlich auch weiter tun, weil wir es brauchen. Dieses Schwert ist nicht, um uns zu töten oder zu schaden, sondern am Ende ist es dafür da, um uns zu heilen. Dieser hohe Priester, der hier unter den goldenen Leuchtern wandelt, er möchte die Gemeinden heilen. Er möchte sie zurechtbringen. Auch dieses Schwert, er möchte abschneiden, was zur Welt gehört. Was hier nicht hingehören sollte. Er möchte in meinem Herzen beschneiden. Das ist gut für uns, das ist heilsam. Daher lasst uns das Wort des Herrn, so scharf es auch sein mag, dankbar und demütig annehmen, damit der Herr uns zurechtbringen kann. Und es muss in uns scheiden, Seele und Geist, weil wir oft innerlich so vermischt sind. Vielleicht, wenn man uns äußerlich sieht, denkt man, okay, wir sind sehr abgeschieden von der Welt. Vielleicht haben wir äußerlich nicht viel Vermischung mit der Welt. Mag sein. Aber wie sieht es in uns aus? Das Wort muss in uns hinein durchdringen und Seele und Geist scheiden. Und dann heißt es hier noch, es vermag die Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. Ja, so tief muss das Wort Gottes in mir und in uns allen dringen, dass es unsere Gedanken und Absichten beurteilt, dass er uns zeigt, wo wir noch andere Dinge wollen, noch andere Dinge lieb haben, damit unser ganzes Herz am Ende für ihn ist, ja, wie wir gehört haben gestern Morgen, damit wir die erste Liebe in unserem Herzen brennen haben. Und Vers 13 heißt es dann noch, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor seinen Augen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wir alle müssen dem Herrn eines Tages Rechenschaft geben. Und wenn wir heute sein Wort ablehnen, das zu uns kommt, dann werden wir vor dem Richterstuhl Christi, vor dem wir alle mal erscheinen müssen, wir Gläubige, dann werden wir dort keinen leichten Stand haben. Deswegen sagt der Herr auch zu Pergamon, das Schwert kommt hier zweimal vor. In Vers 12, Offenbarung 2, Vers 12 kommt es vor. Und dort ist es, um die Gemeinde zu heilen und sie zurechtzubringen. Aber es kommt noch einmal vor in Vers 16 von dem Sendschreiben. Und dort sagt er, tue also Buße. Amen. Ich hoffe, wir genießen alle diesen Ruf des Herrn zur Buße und sagen alle Amen in unserem Herzen dazu. Tue also Buße. Wenn aber nicht, werde ich schnell über dich kommen und werde Krieg gegen sie führen mit dem Schwert meines Mundes. So am Ende, wenn wir das Wort des Herrn nicht annehmen und Buße tun, dann wird dieses Schwert, was uns zur Heilung gedacht war, dann wird es uns am Ende ein Schaden sein. Dann wird der Herr Krieg führen müssen mit dem Schwert seines Mundes. Daher lasst uns das Schwert des Herrn heute annehmen und Buße tun und ihn uns zurechtbringen lassen, damit wir nicht später dieses Schwert auf andere Weise erfahren müssen. Es ist so wichtig, ja, und jeder von uns kann sich fragen, ja, wie schnell bin ich darin, das Wort des Herrn anzunehmen, auch wenn der Herr mal durch einen Bruder oder eine Schwester zu mir redet, wenn es mal ein schärferes Wort ist, wenn es mal ein Wort der Ermahnung ist. Ich war noch erinnert an die Verse in Jakobus, Jakobus 1, Vers 19. Jakobus 1, Vers 19. Dort sagt er, jeder Mensch sei was? Schnell zum Hören. Sind wir schnell zum Hören, wenn der Herr redet? Vor allem, wenn es ein scharfes Wort ist. Und dann sagt er, langsam zum Reden. Ich glaube, wenn wir ermahnt werden, sind wir manchmal umgekehrt. Wir sind langsam zum Hören und schnell zum Rechtfertigen. Schnell zum Erklären. Schnell darin, viele Gründe zu sagen, warum wir so sind, wie wir sind. Und wir sind auch nicht langsam zum Zorn. Ja? Wenn mich jemand ermahnt oder der Herr mich ermahnt, wie schnell nimmt man manchmal Anstoß und ärgert sich und denkt, was hat der oder die mir zu sagen? Aber es ist sehr gut, was Jakobus sagt. Sei schnell zum Hören, aber sei langsam zum Reden und sei auch langsam zum Zorn. Und dann Vers 21, darum legt ab allen Schmutz und allen Überfluss von Bosheit und nehmt mit Sanftmut. Amen, das ist so gut. Nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Lasst uns lernen, das Wort des Herrn mit Sanftmut anzunehmen. Nicht so schnell zu reagieren. Lieber erst mal annehmen und vor dem Herrn bewegen. Denn das Wort, das der Herr redet mit diesem scharfen, zweischneidigen Schwert, es hat die Kraft, unsere Seele zu erretten, aber nur, wenn wir es annehmen, mit Sanftmut. Das ist so gut, Geschwister. Wir brauchen heute so sehr den Herrn als den, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und möge er in uns alles scheiden, was vermischt ist. Vor allem die Vermischung mit der Welt. Und was der Herr dann zur Gemeinde in Pergamon sagt in Vers 13, ist wirklich schwerwiegend. Und das Hauptanliegen heute Morgen für diese Versammlung ist, dass wir alle einen tiefen Eindruck bekommen, wie schrecklich es ist, wie schwerwiegend es ist, wenn die Gemeinde dort wohnt, wo der Satan thront. Der Herr sagt zu Pergamon, ich weiß, wo du wohnst, wo des Satans Thron ist. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Und mögen wir alle einen tiefen Eindruck bekommen, was diese Welt ist, in der wir heute leben. Diese Welt, Geschwister, ist keine harmlose Sache. Es ist der Ort, wo der Satan seinen Thron hat. Und wenn die Gemeinde am Ende dort wohnt, wo der Satan seinen Thron hat, dann ist wirklich was gewaltig schiefgelaufen. Die Gemeinde ist das Reich Gottes. Diese Welt hingegen ist das Reich Satans. Wir haben hier unter Punkt C einige Verse hingeschrieben, und ich ermutige euch, die mal zu Hause zu lesen, die alle zeigen, dass diese Welt komplett 100% der Herrschaftsbereich Satans ist. Es ist der Ort, wo er seinen Thron hat. Schon in Matthäus 4, der Satan hat dem Herrn angeboten, ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zu geben. Und der Herr hat ihn nicht korrigiert. Der Herr hat nicht gesagt, das steht dir gar nicht zu. Der Herr hat zu ihm gesagt, es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinem Gott, allein dienen. Wieso kann der Satan dem Herrn Jesus alle Reiche der Welt anbieten? Weil er der ist, der darüber herrscht. Wir sehen heute Regierungen, wir sehen Könige, wir sehen Präsidenten. Aber was wir oft nicht sehen, ist, dass es einen gibt, der seinen Thron über all diesen hat und sie letztlich sogar benutzt. Und das ist der Teufel. Pergamon wohnt dort, wo der Satan seinen Thron hat. Und das ist die Welt, ja. Und der Herr selbst, der Herr Jesus selbst, hat im Johannesevangelium dreimal den Satan bezeichnet als den Fürsten dieser Welt. Der Fürst dieser Welt. Wie kommt der Satan zu diesem Titel? Wieso nennt der Herr ihn so? Der Herr bringt damit zum Ausdruck, dass diese Welt, wie erst Johannesbrief uns sagt, in der Hand des Bösen ist. Lass uns kurz 1. Johannes 5, Vers 19 aufschlagen. 1. Johannes 5, Vers 19. Dort heißt es, wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Die ganze Welt. Nicht nur 80%, nicht nur 90%, nicht nur der böse Teil der Welt, nein, die ganze Welt liegt in der Hand des Bösen. Eine andere Übersetzung sagt, wir wissen, dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Das ist wirklich so, ja. Auch Paulus sagt in den Briefen, wir haben hier zu tun mit wem? Mit den Weltbeherrschern dieser Finsternis. Wer herrscht in dieser Welt? Die Regierung? Scheinbar demokratisch gewählt? Nein, wenn wir Augen haben zu sehen, dann sehen wir, der Satan herrscht in dieser Welt. Er hat hier seinen Thron. Und wenn die Gemeinde sich so sehr mit der Welt verbunden hat, dass sie am Ende dort ihre Wohnung hat, dann braucht sie wirklich das scharfe, zweischneidige Schwert. Und dieser Vers muss auch uns einen tiefen Eindruck geben, mit was wir es hier zu tun haben in dieser Welt. Wir haben es hier mit Satan und seinem Reich zu tun. Und in der Gemeinde sind wir das Reich Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine klare Haltung gegen die Welt haben und die Welt nicht lieben. Ja, 1. Johannes 2, wir waren eben Kapitel 5. In Kapitel 2 ist dieser bekannte Vers, der uns wirklich ins Herz geschrieben werden muss. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt. Amen. Sagen wir alle Amen dazu?
Amen.
Hoffentlich.
Amen.
Amen.
Aus ganzem Herzen sollen wir sagen, Amen, Herr. Liebt nicht die Welt, noch die Dinge in der Welt. Und dann kommt was Wichtiges. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ich hoffe, wir waren alle wirklich tief berührt von dem Wort an Ephesus über die erste Liebe. Und hier bei Pergamon sehen wir eine Sache, die Satan sehr benutzen möchte, um uns die erste Liebe wegzunehmen. Und uns dazu zu bringen, dass wir sie lassen, dass wir sie verlassen. Er möchte diese Welt benutzen. Der Satan kommt nicht und sagt, verleugne den Herrn, gib ihn auf, lieb ihn nicht mehr. Das wäre zu offensichtlich. Nein, aber er kommt und bietet uns etwas von der Welt an. Und möchte uns weismachen, dass wir sowohl den Herrn lieben können, als auch die Welt. Aber das funktioniert nicht. Das Wort Gottes zeigt uns sehr klar, das funktioniert nicht. Der Herr hat gesagt in Matthäus 6, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht einerseits dem Herrn dienen, als Priester in seinem Reich, und gleichzeitig noch dem Satan und der Welt dienen. Das funktioniert nicht. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Unser Herz hat nur Platz für eines. Wenn in meinem Herzen einige Kammern gefüllt sind mit der Liebe zur Welt, dann heißt das automatisch, dass die Liebe des Vaters schon zurückgedrängt wurde und abgenommen hat. Und wir brauchen wirklich so ein Herz und so eine Haltung. Herr, mein Herz ist 100% für die Liebe zum Vater. Herr Jesus, ich dulde nicht irgendeine Liebe zur Welt. Wir brauchen so eine klare Haltung. Lass uns sehen, was Jakobus sagt. Jakobus 4, Vers 4. Ein sehr gesundes, scharfes, zweischneidiges Schwert. Jakobus 4, Vers 4. Dort sagt er, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wow, das ist stark. Die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und dann sagt er, wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich zu Gottes Feind. Lobt den Herrn für so ein Schwert. Wir denken vielleicht, der Satan ist Gottes Feind. Oder die Ungläubigen, die Atheisten, die Gott verleugnen. Jakobus sagt was anderes. Jakobus sagt, wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zu Gottes Feind. Das heißt, es besteht die Gefahr sogar, dass wir gläubig sind, aber weil wir noch Freunde der Welt sein möchten, sind wir Gottes Feind. Das ist eine ernste Sache. Die Liebe zur Welt ist keine Kleinigkeit, denn diese Welt ist Satans Herrschaftsbereich. Und Gott möchte eine Gemeinde haben, wo es eine klare Trennung zur Welt gibt. Und diese Trennung muss vor allem in unserem Herzen sein. Vor allem in unserem Herzen, ja. Es heißt nicht, dass wir uns isolieren und abkapseln. Der Herr hat auch gesagt in Johannes 17, er bittet nicht, dass der Vater uns aus der Welt wegnimmt. Wir sind immer noch hier. Und wir sind hier, weil wir hier scheinen sollen. Aber in unserem Herzen muss es eine klare, ganz klare Trennung zu dieser Welt geben. Und wer kann diese Trennung machen? Nur der Herr mit seinem scharfen, zweischneidigen Schwert. Wer kann mich freimachen von der Liebe zur Welt, wenn ich merke, es gibt hier und dort noch Dinge, an denen ich hänge? Das kann nur dieser Christus, dieser hohe Priester, mit seinem scharfen, zweischneidigen Schwert. Daher lasst uns ihm sagen, Herr, ich will dich erfahren und erkennen, als der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Komme zu mir und scheide jeden Tag in meinem Herzen. Mach mich gesund, Herr Jesus. Es ist so gut, wenn wir so beten. Ja. Wir alle brauchen den Herrn mit diesem Schwert. Und dass wir die Welt nicht lieben sollen, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn wir eine Gemeinde sind, die gesund ist, und einen klaren Stand gegen die Welt hat, dann ist es normal, dass die Welt uns auch nicht liebt. Das hat der Herr gesagt in Johannes 15, Vers 19. Johannes 15, Vers 19. Dort sagt er, wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wie geht es euch, wenn ihr diesen Vers lest? Denkt ihr, oh schade, ich möchte aber gerne geliebt werden und anerkannt in dieser Welt. Oder sagen wir, Amen. Amen, Herr, so sei es. Wenn die Welt uns noch lieb hat, müssen wir uns wirklich fragen, wo unser Stand ist. Ob wir nicht schon abgerutscht sind zu Pergamon. Smyrna war gut, aber irgendwann ist es abgerutscht zu Pergamon. Und es geht nicht immer von heute auf morgen. Es ist oft schleichend. Hier ein bisschen Liebe zur Welt, da eine kleine Kammer in meinem Herzen, wo was reinkommt. Und mit der Zeit sind wir schon mehr vermischt, als wir es denken. Und ein guter Indikator, wo wir das auch prüfen können, ist das, was der Herr hier sagt. Ja? Der normale Zustand ist, dass die Welt uns hasst. Dass wir nicht anerkannt sind in dieser Welt als die Gemeinde des Herrn. Und das ist gesund. Amen. Wenn die Gemeinde gesund ist, dann steht die Gemeinde klar gegen die Welt und die Welt hasst die Gemeinde. Das ist gut so, ja. Und dann müssen wir sehen bei Pergamon, dort ist noch was erwähnt in Vers 13, Offenbarung 2, Vers 13. Er sagt hier, du hältst an meinem Namen fest und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen meines Zeugen Antipas, meines Treuen, der bei euch getötet wurde, wo der Satan wohnt. Hier wird uns jetzt einer vorgestellt, der heißt Antipas. Das ist ein guter Name. Antipas bedeutet gegen alles. Lob den Herrn, wir haben auch ein Kind in der Gemeinde, der heißt mit Zweitnamen Antipas. Das ist sehr gut, ja.
Lob den Herrn.
Amen. Ja, Antipas ist ein guter Name, gegen alles. Und was ist alles? Gegen alles bedeutet, hier ist einer, der ist gegen alles von der Welt, was in die Gemeinde hereinkommen wollte. Lob den Herrn, dass es in Pergamon einen Antipas gibt. Einen treuen Zeugen. Einen treuen Zeugen, ja. Aber das Wort Zeuge, wissen wir, bedeutet gleichzeitig auch Märtyrer. Und das ist tatsächlich mit diesem Antipas hier geschehen. Hier steht, der bei euch getötet wurde. Und so ist es, ja. So ist es, wenn wir ein Antipas sind. Einer, der gegen alles ist, was von der Welt und von Satan in die Gemeinde hineinkommen möchte. Am Ende wird man getötet, ja. Von denen, die das nicht wollen. Obwohl die Gemeinde hier noch an dem Namen des Herrn festgehalten hat. Ja, sie sagen immer noch, dass sie an den Herrn glauben. Und sie haben auch den Glauben nicht verleugnet. Aber das ist nur das Äußere. Innerlich sind sie schon ganz verbunden mit der Welt. Und wenn ein Antipas aufsteht, der mal dagegen redet, der mal die Wahrheit redet, den der Herr benutzt, um das scharfe, zweischneidige Schwert zu bringen, dann wird er getötet. Und hinausgeworfen und verfolgt, am Ende sogar von den Gläubigen, gar nicht mal nur von der Welt. Wenn die Gläubigen auch schon so mit der Welt verbunden sind, dann am Ende verfolgen sie auch die, die Antipas sind. Und was wir hier bei Antipas wirklich sehen müssen, ist, es ist nicht ausreichend, dass wir nicht die Welt lieben. Das ist die eine Seite, liebt nicht die Welt. Aber die zweite Seite ist, wir brauchen auch einen klaren Stand gegen die Welt, gegen dieses System. Eben von Satan. Für manche von uns heißt lieb nicht die Welt vielleicht, dass wir alles ausblenden und weggucken und uns gar nicht mit irgendwas beschäftigen, was mit dieser Welt zu tun hat. Aber Antipas ist einer, der sehr wohl sieht, was hier passiert in dieser Welt, der die Gesetzlosigkeit sieht, der die Gottlosigkeit sieht, der auch sieht, was in die Gemeinde hereinkommen will und der klar dagegen steht. Und er ist ein Zeuge. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist einer, der redet, der die Wahrheit redet. Ein Zeuge, der seinen Mund nicht benutzt, das ist kein Zeuge. Ja. Wenn du einen Zeugen vor Gericht einlädst und dann sitzt er stumm dort und sagt nichts, dann ist er am Ende kein Zeuge. Vielleicht ein Zuschauer. Und das muss uns zeigen, ja, wenn wir heute so ein treuer Zeuge sein möchten, so ein Antipas, dann müssen wir unseren Mund dem Herrn geben. Auch die Wahrheit des Herrn klar zu reden. Der Herr hat uns in den letzten Monaten sehr viel gezeigt, was das betrifft. Er hat uns gezeigt, wir müssen lernen, mit den Menschen, die wir kennen, mit unseren Bekannten, mit unseren Freunden, mit anderen Eltern in der Schule, im Kindergarten, mit Arbeitskollegen, wir müssen lernen, mit ihnen klar die Wahrheit zu reden. Wenn wir immer so freundlich und nett sind und immer nur schöne Worte haben, dann gibt es kein Schwert am Ende. Und dann nimmt vielleicht niemand Anstoß und niemand hasst uns, aber es wird auch niemand gewonnen für den Herrn. Wenn der Herr geredet hat in den Evangelien, dann gab es immer eine Scheidung. Der Herr hat sogar mal gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was meint er damit? Ja? Meint er, dass er Unruhe stiftet? Nein. Der Herr ist sicherlich kein Unruhestifter. Aber was er meinte ist, wenn er geredet hat, dann gab es immer eine Scheidung zwischen denen, die glauben und denen, die nicht glauben. Wie ist es, wenn ich rede? Gibt es da auch eine Scheidung? Oder bleiben die Leute alle gleichgültig und reaktionslos? Wisst ihr, dieses scharfe, zweischneidige Schwert, das zuallererst brauchen wir es, dass der Herr in unserem Herzen schneidet und scheidet. Aber dann möchte der Herr auch uns benutzen, um zu anderen Menschen zu reden. Wie redet der Herr zu den Menschen um uns herum? Der Herr kommt nicht direkt vom Himmel selbst und redet, er schickt auch keine Engel. Der Herr redet durch uns. Und wir sollen auch solche sein, die die Wahrheit so klar reden, dass der Herr dadurch auch zu den Menschen reden und klar scheiden kann, damit sie gerettet werden. Der Herr möchte, dass die Menschen gerettet werden. Aber das geht nur, wenn sie die Wahrheit auch klar hören. Oh Herr, mögen wir alle so ein Antipas sein, so ein korporativer Antipas. Eine Gemeinde, die gegen alles ist, was von der Welt ist. Die in ihrem Herzen so klar dagegen steht. Und eine Gemeinde, durch die der Herr auch dieses scharfe Schwert auch ausführen kann und durch die er so klar reden kann. Und ein wunderbares Beispiel ist der Noah. Hebräer 11, Vers 7, das möchte ich noch vorlesen. Hebräer 11, Vers 7, dort heißt es, durch Glauben hat Noah in Gottesfurcht die Arche zubereitet zur Rettung seines Hauses, nachdem er Weisung empfangen hatte über das, was man noch nicht sah. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde zum Erben der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Noah hat nicht nur die Arche gebaut, um sein Haus zu retten, sondern dieses Bauen der Arche war gleichzeitig auch ein Verurteilen der Welt. Das heißt nicht, dass Noah die Menschen gehasst hat oder dass sie ihm egal waren. Mit Sicherheit nicht. Er hat sicherlich viel gepredigt. Das Wort sagt uns, er war ein Herold der Gerechtigkeit. Er hat gepredigt und die Menschen zur Buße aufgerufen. Aber während er die Arche gebaut hat und sich vorbereitet hat auf Gottes Gericht, hat er der Welt das Urteil gesprochen. Und wir müssen heute auch solche sein, ja? So ein Antipas. Deswegen, es ist nicht nur ausreichend zu sagen, ja, ich liebe nicht die Welt, das ist sehr gut. Aber wir müssen auch einen Schritt weitergehen zu sagen, Herr, und ich stehe in meinem Herzen gegen dieses System Satans. Weil ich erkannt habe, es ist ein System, was die Menschen gefangen hält. Der Satan benutzt diese Welt, um die Menschen in Finsternis zu halten. Und wenn wir das sehen, ich glaube, dann werden wir auch mehr ein Herz für die Menschen haben. Wenn wir davon reden, die Welt zu verurteilen und gegen die Welt zu stehen, das heißt nicht, dass wir gegen die Menschen sind. Im Gegenteil. Durch den Herrn lieben wir die Menschen und wir beten für sie und kämpfen, dass noch möglichst viele gerettet werden. Aber dafür müssen wir gerade sehen, was für ein System Satan hier in dieser Welt gebaut hat. Paulus sagt einmal, er ist der Gott dieses Zeitalters, der den Menschen den Sinn verblendet hat, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. So viele Dinge, die wir heute in der Welt sehen, die auf den ersten Blick vielleicht so harmlos aussehen, sie sind ein Werkzeug Satans, um die Menschen zu verblenden. Und das müssen wir klar sehen. Der Antipas ist einer, der einen klaren Stand hat und auch kämpft dafür. Und in den letzten 2 Monaten durften wir hier wirklich mit einigen Brüdern sehr reich den Herrn erfahren, in diesem Bereich ein Antipas zu sein. Wir haben im Januar angefangen, jeden Morgen zusammen zu beten, eine halbe Stunde zu nehmen, um nur zu beten gegen die Gesetzlosigkeit in dieser Welt und für die Menschen, dass sie herausgerettet werden. Und das war so eine gute Schule. Ich muss euch wirklich sagen, das war so eine neue Erfahrung und eine gute Schule. Nicht nur für die eigenen Anliegen zu beten, sondern ein Antipas zu sein. einer, der steht gegen diese Welt und was Satan hier gerade treibt. Und wenn wir Augen haben zu sehen, dann werden wir sehen, es gibt so viel, was Satan jetzt in dieser Zeit tut, um die Menschen weiter in Angst und Sklaverei zu halten. Und liebe Geschwister, wir sollen wirklich nicht naiv sein. Manchmal bin ich noch erschrocken, wie naiv wir teilweise noch sind. Wir denken, die Regierung meint es gut mit uns und sie haben alle gute Absichten. Und die Medien erzählen uns die Wahrheit und schreiben nur, was wirklich passiert ist. Das ist mitnichten so. Das ist mitnichten so. Wir dürfen nicht naiv sein und so gutgläubig. Diese Welt liegt in der Hand des Bösen und zwar komplett. In der letzten Zeit ist viel passiert, wo wir das erkennen können. Ja. Wir dürfen wirklich nicht naiv sein. Der Antipas muss einer sein, der den Durchblick hat. Ja. Und wie bekommen wir diesen Durchblick? Durch viel Nachrichten schauen, durch viele wissenschaftliche Studien lesen. Man weiß heute nicht mehr, was man glauben soll. Es ist heute so schwierig geworden, noch Nachrichten zu finden, die 100% richtig sind. Oder irgendeinen Wissenschaftler zu finden, der die Wahrheit sagt, uneingeschränkt. Es ist fast unmöglich. Deswegen brauchen wir den Herrn, der uns den Durchblick gibt. Ja. Und deswegen sehen wir hier bei Pergamon auch, eine der zwei Belohnungen ist, der Herr wird ihnen von dem verborgenen Manna geben. Den Überwindern in Pergamon wird der Herr von dem verborgenen Manna geben. Wo findet man verborgenes Manna? Wo ist das verborgene Manna? Es ist im Allerheiligsten, in der Bundeslade. Wenn du verborgenes Manna willst, musst du ganz reingehen. Einer, der nur im Vorhof ist, oder selbst sogar nur im Heiligtum, im äußeren Bereich, der wird nie verborgenes Manna bekommen oder schmecken. Und diese Belohnung zeigt, um ein Antipas zu sein, einer, der wirklich gegen die Welt steht und der sieht, was dahinter steckt, nicht was äußerlich ist, sondern was dahinter steckt, was Satan macht, der muss einer sein, der die Gewohnheit hat, ganz hineinzugehen. Lest nochmal den Psalm 73. Dieser Psalm hat die Überschrift, liebt nicht die Welt. Passt sehr gut zu dem Anliegen heute. Ja. Und in diesem Psalm 73 gibt es einen Schlüsselvers in der Mitte, der die Wendung für alles bringt. Und das ist, können wir es auch kurz lesen, ja, es ist der Vers 17. Dort sagt der Psalmist, nachdem er es nicht begreifen konnte, was dort in der Welt passiert und warum es so ist, wie es ist, dort sagt er, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und ihr Ende durchschaute. Amen. Wie können wir heute durchschauen, was in der Welt passiert? Dass wir nicht so naiv und gutgläubig sind. Es gibt nur einen Weg. Wir müssen solche sein, die in das Heiligtum hineingehen, bis hin zum Allerheiligsten, in die Gegenwart des Herrn. Und dem Herrn sagen, Herr, ich möchte gerne überwinden und dieses verborgene Manna bekommen. Und ich möchte gerne dort bei dir im Allerheiligsten sein und dienen und auch durchschauen, was Satan hier tut in dieser Welt. Das ist so wichtig, Geschwister. Denk nicht, dass es eine Kleinigkeit ist oder dass es nichts mit uns zu tun hat. Natürlich, es ist sehr einfach. Man kann die Augen zumachen, die Ohren zumachen und nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Aber der Antipas ist nicht so einer. Der ist einer, der wirklich dagegen steht und kämpft und steht gegen dieses System von Satan. Ein Vers möchte ich noch lesen, in 2. Thessalonicher 2, Vers 7. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Dort steht, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits wirksam. Nur ist einer da, der jetzt aufhält, bis er aus der Mitte genommen wird. Dieser Vers redet von unserer heutigen Zeit, von der Endzeit. Und wenn wir um uns herumschauen, sehen wir, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist tatsächlich bereits wirksam. Es gibt so viel Gesetzlosigkeit um uns herum. Und die, die Gesetze machen sollten, sind am Ende sogar zu den Gesetzlosen geworden. Das ist tatsächlich bereits wirksam, ja. Ja, in Deutschland kam vor kurzem heraus, dass eine ganze Reihe von Politikern, die Gesetze machen, dass die Menschen hier Masken tragen müssen in diesem Land, dass sie Millionen verdient haben an diesen Masken. Es kam vor kurzem hier in Deutschland heraus. Und vor ein paar Monaten, als man sie gehört hat, als sie noch davon geredet haben, ja, lass uns die Maske anziehen, damit wir alle gesund bleiben und so weiter, dann dachte man vielleicht, ah, sie haben so gute Absichten und ihr Herz möchte nur das Gute. Aber jetzt kommt heraus, sie haben sehr viel Geld damit verdient und sind sogar reich geworden an diesem Gesetz. Deswegen habe ich gesagt, wir sollen nicht naiv sein. Und denk nicht, das ist nur ein Einzelfall. Das ist die Spitze des Eisbergs, die da manchmal rauskommt. Aber es ist alles verdorben. Es ist alles verdorben. Meint ihr, die Regierung tut Gottes Willen, wenn sie sagt, dass Männer und Männer heiraten dürfen und Frauen und Frauen? Oder in Deutschland planen sie gerade Gesetze, dass Kinder in Zukunft selber entscheiden dürfen, ob sie männlich oder weiblich sind. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Oder wenn die Regierung uns alle Rechte wegnimmt und nur denen zurückgibt, die einen Impfpass haben, meint ihr, das ist noch gerecht und wohlgefällig vor Gott? Mitnichten. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und wir sollen ein Antipas sein, einer, der da den Durchblick hat und das nicht alles einfach nur äußerlich sieht und alles schluckt und alles glaubt. Ich meine nicht, dass wir auf die Straße gehen und äußerlich dagegen kämpfen, das nicht. Aber in unserem Herzen müssen wir klar sein, diese Welt ist verdorben durch und durch. Und vor allem jetzt in der Endzeit, wo dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit völlig ans Licht kommt. Wir sollen wirklich solche sein, die im Allerheiligsten sind und denen der Herr das alles zeigen kann. Dort kriegen wir die Klarheit. Ja. Die Klarheit über die Dinge, die gerade passieren. Auch Dinge wie diese aktuelle Corona-Situation. Die Klarheit kriegst du nicht, wenn du viele Studien liest. Es gibt so viele Studien, die manipuliert und gefälscht sind. Die Klarheit gibt es nur im Allerheiligsten. Und wir sollen solche sein, die dort im Heiligtum diesen Dienst ausführen und beten und stehen für Gottes Vorsatz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich die Menschen sehe in der Welt im Moment, so viele sind geplagt von Angst und Panik. Tut es euch nicht leid? Mir tut es leid, wenn ich das sehe. Da kann ich nicht einfach die Augen zumachen und sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Ich konzentriere mich nur auf die Gemeinde, nur auf den Herrn, nur auf das Wort. Nein, wir müssen beten für die Menschen und kämpfen. Und wo wir Gelegenheit haben, auch mal die Wahrheit reden. Und den Herrn suchen. Herr, zeige mir, was wirklich dahinter steht. Ich möchte die Wahrheit kennen, um die Menschen frei machen zu können, durch dein Wort von ihrer Angst und ihrer Panik und sie zu dir hinführen zu können. So ein Antipas müssen wir sein. Daher lasst uns vorwärts kommen. Lasst uns wirklich vorwärts kommen. Und das ist auch der beste Schutz gegen die Liebe zur Welt. Wenn du einer bist, der jeden Tag im Allerheiligsten ist, das ist der beste Schutz gegen die Liebe zur Welt. Dort in der Gegenwart des Herrn zu sein und mit ihm zu stehen gegen Satan und dieses System, das er in der Welt aufgebaut hat. Und für die Menschen, dass sie befreit werden. Ich muss wirklich sagen, durch dieses Gebet, was wir vor 2 Monaten angefangen haben, viel gegen die Gesetzlosigkeit zu beten, hat der Herr uns so eine Liebe für die Menschen gegeben. Ich habe wirklich gemerkt mit der Zeit, wie das Herz immer weiter wird, wenn wir erkennen, was hier wirklich passiert. Und dann können wir auch wirksam und voller Liebe mit den Menschen reden. Daher lobt den Herrn, Geschwister, lasst uns dem Herrn Raum geben und auch das scharfe, zweischneidige Schwert annehmen und so ein Antipas sein. Das wird wunderbar, wenn der Herr mit uns so einen Antipas gewinnt. Treu für den Herrn und gegen die Welt und für die Menschen. Und dann wird der Herr uns verborgenes Manna geben. Und die zweite Belohnung, die der Herr erwähnt ist, er wird den Überwindern einen weißen Stein geben. Lobt den Herrn. Und auch dieser weiße Stein ist sehr kostbar. Wir können damit heute nicht mehr viel anfangen. Aber damals, zu der damaligen Zeit, war dieser weiße Stein ein Zeichen besonderer Anerkennung. So, wenn der Herr den Überwindern den weißen Stein gibt, dann zeigt es, der Herr wird sie anerkennen und wird sie mit ihm herrschen lassen in seinem Reich. Damals war es so zum Beispiel, wenn es einen Wettkampf gab, die, die den Wettkampf gewonnen haben, haben einen weißen Stein bekommen als Zeichen der Anerkennung. Ist das nicht gut? Wollen wir nicht auch so einen weißen Stein vom Herrn bekommen? Weil wir den Wettlauf gelaufen sind, treu bis zum Ende, auch wenn viel Gegenwind kommt und die Welt uns hasst, lasst uns den Wettlauf laufen. Wie Paulus gesagt hat, er hat gesagt, ich habe den Lauf vollendet. Fortan liegt mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit. Paulus hat sicherlich so einen weißen Stein bekommen vom Herrn. Und auch vor Gericht, damals war es üblich, wenn einer unschuldig erfunden wurde vor Gericht, hat er auch einen weißen Stein bekommen. Und das ist auch so passend für uns. Wir werden alle eines Tages vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Aber wenn wir den Herrn heute schon in uns wirken lassen, uns richten lassen, dieses Schwert zulassen, dann werden wir später beim Richterstuhl Christi einen weißen Stein bekommen. Der Herr wird uns als unschuldig erfinden und wir dürfen mit ihm in sein Reich eingehen. Und das Dritte, wo es üblich war damals, war für Ehrengäste bei der Hochzeit. Wenn du ein Ehrengast bei einer Hochzeit warst, hast du auch einen weißen Stein bekommen. Und das ist so wunderbar, ja. Mögen wir solche sein, die, wenn das Reich des Herrn kommt und seine Hochzeit beginnt, dass wir solche sind, denen er den weißen Stein geben kann. Lohnt es sich nicht dafür, heute ein Antipas zu sein? Einer, der heute jegliche Anerkennung der Menschen verwirft. Es ist wirklich kein Vergleich. Ich möchte lieber heute von der Welt gehasst werden und keine Anerkennung haben, dafür aber vom Herrn anerkannt werden mit diesem weißen Stein, wenn er kommt. Es ist viel besser. Amen. Daher lasst uns auch darin willig leiden und auch nicht blind und naiv in dieser Welt sein. Möge der Herr uns im Allerheiligsten erleuchten. Amen.
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 Amen. Wir loben dich. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Hattet ihr eine Pause vorgesehen oder wolltet ihr weitermachen? Ist nicht. Ist Clemens noch da?
Ja, 5 Minuten Pause.
Okay. Gut, dann machen wir 5 Minuten Pause. Bis gleich. Okay.